Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Sophie Stiegler. Der neue EU-Haushalt ist so groß wie noch nie und eigentlich sollte er auch eines der größten Forschungsförderprogramme der Welt enthalten. Es kam dann anders.
Wir hatten uns vorgenommen, dass wir der innovativste Kontinent der Welt werden, aber wir sind hinter China und Asien weit zurückgefallen bei den Forschungsgeldern. Und am Wochenende wurde nochmal das europäische Forschungsprogramm gekürzt und nicht erweitert.
Manfred Weber, Vorsitzender der konservativen EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Die Abgeordneten haben heute erklärt, dass sie das Haushaltspaket so nicht akzeptieren wollen, weil darin vor allem bei der Zukunft gespart werde. So zum Beispiel beim Forschungsprogramm Horizon Europe für die nächsten 7 Jahre. Ursprünglich waren dafür mal 120 Milliarden Euro angedacht. Im Mai war man schon unter 100 Milliarden angelangt. Und in den Verhandlungen beim EU-Gipfel war von Tag zu Tag weniger übrig, sodass man jetzt in etwa auf dem Niveau des letzten Haushalts angekommen ist, mit insgesamt rund 81 Milliarden. Ich habe mit Jan Wöpking darüber gesprochen. Er vertritt als Geschäftsführer die German U15, 15 forschungsstarke Vollunis in Deutschland, von der FU Berlin bis zur Uni Würzburg. Herr Wöpking, es hätte auch noch schlimmer kommen können. Immerhin wurde nicht gekürzt im Vergleich zum letzten Haushalt.
Also es hätte wesentlich schlimmer kommen können und ich glaube, wesentlich schlimmer wäre gewesen, wenn der Gipfel gar keinen Erfolg gehabt hätte. Und das ist vielleicht das Erste, was man auch feststellen muss, dass es ein Meilenstein ist, der errungen worden ist, was europäische Solidarität angeht. Und natürlich kann man sagen, es hätte auch im Bereich der Forschung noch schlechter ausfallen können.
Ich höre da ein Aber.
Da ist auch ein Aber, das Aber kommt. Das kann ja nicht die Ambition sein, die wir in Europa haben sollten. Wir müssen konkurrieren mit den USA, mit China, mit globalen großen Forschungsstandorten. Und die Ambition von Europa kann nur sein, da mitzuhalten. Und dafür bräuchten wir ganz andere Forschungsansätze.
Kann man denn sagen, dass die Universitäten in Deutschland enttäuscht sind von den Verhandlungen?
Also wir sind auf jeden Fall überrascht gewesen von den Ergebnissen, denn sie passen nicht zu dem, was der Anspruch Europas sein sollte, der stärkste globale Forschungsstandort zu werden. Und dazu passt es nicht, wenn man sich einen Gipfel anschaut, bei dem dann im Laufe der Tage das Budget für Forschung von einem ersten Ansatz, der schon gekürzt war vor dem Gipfel, im Verlauf des Gipfels noch weiter reduziert worden ist. Das ging ja Tag für Tag, dass man hörte, jetzt sind 2 Milliarden weniger, am nächsten Tag waren es dann 5 Milliarden weniger und am Ende sind auf diesem Gipfel 8,5 Milliarden verloren gegangen. Das passt nicht zu einer Zeit, in der wir mitten in einer Jahrhundertpandemie sind, die nur mit Forschungsinnovationen bewältigt werden kann und vor einem Wiederaufbau stehen, für den wir genauso sehr Forschung und Innovation brauchen. Und in dieser Zeit ausgerechnet in diesem Bereich nicht massiv zu investieren in den Bereich Forschung und Innovation, das passt einfach nicht zusammen.
War denn die Forschungsförderung im Haushalt ein weiches Ziel umzustreichen, also eins, bei dem vergleichsweise wenig Gegenwehr von den EU-Staaten kommt?
Es war auf jeden Fall ein mögliches Feld, in dem gekürzt werden konnte. Und man muss auch natürlich sagen, dass die Forschungsförderung, also der Teil, der mit dem Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe verbunden ist, überwiegend kompetitiv vergeben wird, also im Wettbewerb zwischen den Staaten. Und es kann natürlich sein, dass jetzt die Mitgliedstaaten der Union andere Dinge im Auge haben, als Mittel in wettbewerbsorientierte Verfahren reinzugeben, wenn sie, auch das ist natürlich aus der jetzigen Perspektive durchaus verständlich, in der Bewältigung einer Pandemie sind. Da geht es eher darum, was habe ich für mein Land sicher und muss nicht in einem Wettbewerb auch noch erkämpfen. Das ist natürlich eine mögliche Perspektive, warum es gerade in dem Bereich zu Kürzungen gekommen ist.
Haben denn die Forschungseinrichtungen da auch ein bisschen geschlafen, um solche Streichungen frühzeitig zu verhindern?
Also wir haben, wenn Sie sich das anschauen, tatsächlich sehr viel gemacht in dem Bereich. Nicht nur wir, sondern sehr viele Organisationen im Vorfeld. Es ist sogar so weit gekommen, dass der Europäische Forschungsrat, also die renommierteste und weltweit angesehenste Forschungsfördereinrichtung der Europäischen Union, dass selbst die sich in einem Statement bestürzt geäußert hat über die Haushaltspläne, über die Entwicklung der Haushaltspläne. Das war sogar noch vor dem Gipfel, also das richtete sich noch an ganz anderen Zahlen aus. Da ist eine Menge passiert im Vorfeld. Trotzdem, und da haben Sie vielleicht einen Punkt, konnten wir uns alle nicht vorstellen, dass das Budget in dem Maße heruntergeht.
Was bedeutet denn das konkret für die Forschung in Europa, wenn sie jetzt mit weniger Geld rechnen kann, wenn also nicht mehr nachgebessert wird?
Naja, erstmal ist die Hoffnung ja, dass noch nachgebessert wird. Da wird es sicherlich in den nächsten Wochen sehr intensive Gespräche und Verhandlungen geben und wir hoffen sehr, dass da noch nachgebessert wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man gucken, was diese Kürzungen konkret bedeuten. Auch das ist noch nicht klar, wie sich das denn auf die einzelnen Förderprogramme und Förderlinien auswirkt. Ein Szenario ist, dass die Kürzungen einfach proportional runtergebrochen werden gegenüber den früheren Ansätzen. Das ist aber nicht das Einzige. Auch das wird man sehen müssen in den nächsten Wochen. Aber ich glaube, dass es verfrüht wäre, darauf den Blick zu legen, sondern jetzt geht es erstmal darum, klarzumachen, die Beschlüsse und der Haushalt ist gut für Europas Solidarität. Das ist beeindruckend, was in dem Bereich geleistet worden ist. Und jetzt brauchen wir etwas, was genauso beeindruckend ist für den Bereich der Zukunft, nämlich für den Bereich Forschung.
Jan Wöpking von den German U15, einem Zusammenschluss von 15 forschungsstarken Universitäten in Deutschland.
Planspiel mit Bombe. Das neue atomare Wettrüsten.
Im letzten Teil unserer Reihe geht es um Diplomatie. Gerade sieht es nicht so gut aus für Verträge, um einen Atomschlag zu verhindern. Die Gespräche zwischen den USA und Russland stecken dazu in einer Sackgasse. Dagmar Röhrlich fragt, wie man aus dieser Sackgasse wieder rauskommt.
Die 1980er Jahre, die Zeit der Friedensdemonstrationen, ob in Bonn, Amsterdam oder New York. Überall gingen Hunderttausende Menschen auf die Straße, um gegen die atomare Aufrüstung zu demonstrieren. Mit Erfolg.
Welcome to the White House.
Am 8. Dezember 1987 unterzeichneten US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow einen Abrüstungsvertrag.
On the Soviet side, over 1500 deployed warheads will be removed. And all ground-launched intermediate-range missiles, including the SS-20s, will be destroyed.
Der INF-Vertrag war der Durchbruch.
Of course, the strategic and political context is very different.
Heute, wenige Monate bevor der INF-Vertrag ausläuft, fragt sich Tüti Eraste, wie groß das Interesse überhaupt noch ist, einen Atomschlag unter allen Umständen zu verhindern.
Das Thema, das in letzter Zeit eine Menge Aufmerksamkeit erhalten hat, ist die gesunkene Hemmschwelle für einen Atomwaffeneinsatz. Erst hat Russland sie abgesenkt, dann die USA. Obwohl beide Länder das natürlich bestreiten.
Tüti Eraste analysiert am SIPRI, am Internationalen Stockholmer Friedensforschungsinstitut, wie eine neue Rüstungskontrolle aussehen könnte.
I think the biggest problem is that they
Das größte Problem besteht meines Erachtens darin, dass die USA und Russland weder sich noch den Rest der Welt davon überzeugen konnten, dass ihre Schwelle bis zum Einsatz von Nuklearwaffen noch hoch ist. Dieses Glaubwürdigkeitsproblem hat zum Teil mit der Zweideutigkeit der US-amerikanischen und russischen Nuklearpolitik und strategischen Doktrinen zu tun.
Von Produktionsanlagen über Trägersysteme bis zu den Sprengköpfen wird derzeit das gesamte Arsenal modernisiert. Vor allem aber erhalten die Kernwaffen einen neuen Status. In den USA beispielsweise mit der jüngsten Richtschnur der Kernwaffenpolitik.
Die US-Regierung hat entschieden, Atomwaffen mit geringer Sprengkraft zu entwickeln und aufzustellen. Viele Experten sehen darin eine faktische Absenkung der nuklearen Schwelle, weil die Wahrscheinlichkeit, dass solche Atomwaffen eingesetzt werden, höher ist. Aber es gab auch noch eine weitere wesentliche Änderung, nämlich dass Cyberangriffe als mögliche Auslöser für nukleare Vergeltungsmaßnahmen einbezogen werden. Das ist etwas Neues und Besorgniserregendes. Es ist Teil dieses längerfristigen Trends, bei dem mehrere Kernwaffenstaaten die nukleare Abschreckung auch auf Angriffe mit chemischen oder biologischen Waffen ausgedehnt haben. Auch das senkt die nukleare Schwelle. Und im Fall von Cyberattacken und Angriffen mit chemischen Waffen ergibt sich zudem das Problem, dass es nicht immer einfach ist, herauszufinden, wo Cyber- oder Chemiewaffenangriffe ihren Ursprung haben.
Auch Russland hat sich neu aufgestellt. Eskalieren, um zu deeskalieren, heißt das Konzept, das den Gegner schnell in die Knie zwingen soll.
They have threatened
Russland hat zum Beispiel im Streit über die US-amerikanische Raketenabwehr tatsächlich europäischen Ländern mit Atomwaffen gedroht. Und sie signalisieren mit ihren Militärmanövern, dass sie durchaus in einem konventionellen Konflikt Atomwaffen einsetzen könnten.
Darauf soll inzwischen die NATO reagiert haben, mit einer Revision ihrer Nuklearstrategie, die die nukleare Option mit einbezieht. Das Misstrauen auf allen Seiten ist groß. Heute verfügen mehr Staaten über Atomwaffen denn je und auch die Dynamik des Rüstens hat sich verändert. Die nukleare Rüstungskontrolle läuft hinterher. Wie könnte sich das ändern?
Der vielleicht größte Unterschied zwischen den 5 offiziellen Kernwaffenstaaten hat mit dem nuklearen Ersteinsatz zu tun, bei dem sich China von den anderen unterscheidet. Es hat als einziger offizieller Kernwaffenstaat auf den Ersteinsatz verzichtet, während die anderen, Russland, die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien, sich alle das Recht des Ersteinsatzes vorbehalten. Ich glaube, wenn die anderen Länder dem chinesischen Beispiel folgen würden, wäre eine große Quelle der Instabilität beseitigt.
Die Atomwaffen nur noch als Mittel der Abschreckung zu deklarieren, die Chancen dafür stehen derzeit schlecht.
Wir empfehlen zunächst einige kleinere vertrauensbildende Schritte, etwa eine gemeinsame politische Erklärung, Atomwaffen als Kriegsmittel zu verurteilen. Und um Staaten, die keine Atomwaffen besitzen, Gewissheit zu geben, am Ende nicht Ziel von Nuklearangriffen zu werden, sollten die Sicherheitsgarantien verstärkt werden. Durch eine Erklärung, dass sie unter keinen Umständen ins Visier genommen werden.
Dafür müssten sich die Staatsoberhäupter des nuklearen Risikos überhaupt erst einmal wieder wirklich bewusst werden, fordert Tytti Erestö. Denn unabhängig von der Nukleardoktrin eines Landes sind sie es, die letztendlich die Entscheidung über den Einsatz treffen.
Es besteht durchaus das Risiko, dass diese Führer nicht wissen, was sie tun, wenn sie einen Atomangriff befehlen. Und ihr Urteilsvermögen könnte durch trügerische Konzepte wie Atomwaffen mit geringer Sprengkraft oder einem begrenzten Atomkrieg beeinträchtigt werden. Denn diese Konzepte verwischen die Tatsache, dass jeder Einsatz verheerend wäre und zu einem allumfassenden Atomkrieg führen könnte. Deshalb schlagen wir vor, das Bewusstsein für nukleare Risiken zu schärfen und sich dabei besonders auf die Gefahren eines begrenzten Atomkriegs zu konzentrieren.
Wenig spricht dafür, dass es bei einem begrenzten Atomkrieg bleiben würde. Und selbst wenn? Das Ausmaß wäre verheerend genug.
Es gibt keinen kleinen Atomkrieg, zumindest wäre ziemlich unwahrscheinlich. Dagmar Röhrlich war das. Alle Folgen unserer Reihe Planspiel mit Bombe können Sie übrigens in der DLF-Audiothek-App nachhören oder online auf deutschlandfunk.de. Die Cops haben in 22 Tagen 68 Menschen getötet. Mir fehlen die Worte. Das hat 2016 mitten im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf jemand auf Twitter geschrieben unter dem Namen Crystal Johnson. Aber das, was da stand, war gelogen, so wie alles an dem Tweet. Hinter dem Profil steckte eigentlich eine von Russland gesteuerte Kampagne mit dem Ziel, die USA zu spalten und Donald Trump zum Wahlsieg zu verhelfen. So steht es jedenfalls im Report von Sonderermittler Robert Mueller. Um solche Kampagnen zu erkennen und auch zu verhindern, hat sich ein US-Forschungsteam ein neues System ausgedacht. Ob das wirklich funktioniert, hat Piotr Heller recherchiert.
Nachdem die Einflussnahme auf die US-Wahl im Jahr 2016 aufgeflogen war, saßen die sozialen Medien Twitter und Reddit auf interessanten Daten. Sie hatten tausende Fake-Accounts und Millionen Beiträge enttarnt. Sie stammten nicht nur von der russischen Kampagne, sondern auch von einer chinesischen und einer venezolanischen. Maysam Alizadeh von der Princeton University hat sich diese Daten gemeinsam mit seinen Kollegen vorgenommen. Ihr Ziel? Automatisch erkennen, wenn versucht wird, mit falschen Profilen die politische Stimmung zu beeinflussen.
Unser System funktioniert, weil die Inhalte dieser Internet-Trolle sich von den Inhalten normaler amerikanischer Internetnutzer unterscheiden.
Die Hypothese lautet, um die vielen englischsprachigen Tweets und Posts zu erzeugen, müssen die ausländischen Akteure koordiniert arbeiten und auf Vorlagen zurückgreifen. Das müsste Spuren in den Inhalten hinterlassen. Wie die Forscher in der aktuellen Ausgabe des Magazins Science Advances schreiben, haben sie einem selbstlernenden Computersystem beigebracht, diese Spuren zu finden. Es achtet dabei auf gut 1300 Faktoren, wie die Stimmung eines Tweets und Personen, Links oder Hashtags, die darin erwähnt werden. Auch das Alter des Accounts oder der Zeitpunkt des Tweets gehören zu diesen Faktoren. Ergebnis?
Was die Kampagne aus Venezuela angeht, konnten wir nahezu perfekt zwischen normalen Nutzern und den Internet-Trollen unterscheiden. Bei China und Russland sah es anders aus. Da hatten wir Trefferquoten von jeweils 90% und 85%, was immer noch akzeptabel ist.
Das klingt gut, aber bei genauerem Hinsehen kommen Zweifel.
Der Ansatz, der hier gefahren wird, der basiert natürlich darauf, dass man exakt dieses gleiche Muster wiederfindet. Also zum Beispiel diese venezuelanischen Accounts, die haben irgendwelche Links auf eine relativ begrenzte Zahl von Sites gepostet. Und wenn man natürlich jetzt ein maschinelles Lernverfahren darauf trainiert, dass all diese Tweets böse sind, die einen Link auf diese Seite haben, dann findet man die natürlich sehr zuverlässig.
Erklärt Florian Gallwitz, Medieninformatiker von der Technischen Hochschule Nürnberg. Er lobt zwar, dass die Forscher ihr System vielen Tests unterzogen haben, aber
es hat nicht den geringsten Nutzen für die Zukunft. Also man wird damit keine neuen Kampagnen entdecken können. Und ich kann mir auch kein praktisches Einsatzszenario vorstellen. Vor allen Dingen, weil auch die Erkennungsraten gar nicht so beeindruckend sind.
Maysam Alizadeh und seine Kollegen gestehen diese Schwäche selbst in ihrer Studie ein. Das System findet nur Inhalte von Kampagnen, die es schon mal gesehen hat. Nur so kann es die spezifischen Muster erkennen, die hinter der koordinierten Aktion stecken. Dennoch gäbe es Anwendungen.
Ein soziales Netzwerk wie Twitter muss erstmal so eine Kampagne erkennen. Dann können wir unser System mit diesen Daten füttern und zum Beispiel das Ausmaß der Kampagne ermitteln oder ihre nächsten Aktionen.
Doch um dabei nicht unzählige Fehlalarme zu produzieren, müsste das System richtig gute Trefferquoten haben. Eine weitere Anwendung, die Ihnen vorschwebt, wäre ein Dienst, mit dem jedermann erkennen kann, ob hinter einem Thema oder einem Hashtag eine koordinierte Kampagne steckt. Gallwitz sieht aber genau in dieser Anwendung eine Gefahr. Er ist seit langem Kritiker von Diensten wie dem Botometer. Dieses Werkzeug verspricht, automatisch zu erkennen, ob hinter einem Twitter-Profil in Wahrheit ein Falschinformationen streuendes Computerprogramm steckt. Es liegt aber oft daneben und beschuldigt echte Menschen, Bots zu sein.
Da hätte ich ein bisschen Sorge, dass jetzt irgendwelche Tools gebaut werden, die Leuten unterstellen, sie wären Teil einer Desinformationskampagne auf Basis von solchen Klassifikationssystemen, die dann genauso wenig funktionieren und die dann noch mehr Misstrauen sehen, als es dieses Botometer und ähnliche Tools schon tun.
Alizadeh verteidigt seine Idee.
Das Tool würde nicht sagen, dieser Inhalt stammt von einem russischen Troll, sondern hinter dieser Geschichte könnte eine Kampagne stecken. Oder ist das Ausmaß der Aktivität in den sozialen Netzen zu einem bestimmten Thema legitim oder nicht? Diese Fragen wollen wir beantworten.
Es wäre also eher eine grobe Orientierung in den heute teilweise undurchsichtigen sozialen Netzwerken. Doch ob das System die wirklich liefern kann, dürfte sich erst beim echten Einsatz zeigen.
Ein Beitrag von Piotr Heller war das. Und jetzt hat Lucian Haas die Meldungen aus der Wissenschaft.
Chinas erste Mars-Mission ist erfolgreich gestartet. Eine Trägerrakete mit dem 5 Tonnen schweren Raumschiff an Bord hob heute vom Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab. Die Mars-Mission trägt den Namen Tianwen 1, was mit Fragen an den Himmel übersetzt werden kann. Sie besteht aus einem Orbiter, der den Planeten umkreisen wird, sowie einem Landegerät mit einem Rover, der die Marsoberfläche erkunden soll. Gelingt die Mission, wäre China nach den USA die zweite Nation, die auf dem Mars landet und einen Rover betreibt. Eine große Düsseldorfer Modellstudie zur möglichen Verbreitung von Corona über Kitas konnte ihre Forschungsfrage nicht eindeutig beantworten. Der Grund: Es gab im Studienzeitraum letztendlich zu wenige Infektionsfälle, aus denen sich belastbare Aussagen ableiten ließen. 5.200 Kinder und Beschäftigte in Düsseldorfer Kitas waren über 4 Wochen hinweg zweimal pro Woche auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 getestet worden. Ziel war es herauszufinden, ob durch neu auftretende Corona-Fälle in Kita-Gruppen Infektionsketten im Umfeld ausgelöst werden. Nach Angaben der Düsseldorfer Uniklinik wurde im Rahmen der Studie das Virus SARS-CoV-2 aber nur bei einem Kind nachgewiesen. Daneben gab es auch nur wenige andere Fälle bei Kita-Kindern und Mitarbeitern, die keine direkten Studienteilnehmer waren. Auf dieser Grundlage von so wörtlich erfreulich wenigen Infektionen sei eine klare Aussage dazu, welche Bedeutung Kinder als Infektionsquelle haben, leider nicht möglich, so der leitende Virologe Jörg Timm. In Amerika könnten schon seit rund 30.000 Jahren Menschen gelebt haben. Das wäre gut doppelt so lange wie bisher angenommen. Archäologen haben in der Chiquihuite-Höhle in Zentralmexiko hunderte von Steinen mit teils zugespitzten Formen ausgegraben, die sie als von Menschen genutzte Steinwerkzeuge deuten. Die tiefsten Erdschichten, in denen solche Steine lagen, datierten sie mit der Radiokarbon-Methode auf ein Alter von 33.000 Jahren. Die im Fachmagazin Nature erschienene Studie löst in Fachkreisen Diskussionen aus. Wissenschaftler streiten schon lange darüber, wann und wie die ersten Menschen nach Amerika kamen. In Medienberichten zeigten sich unbeteiligte Forscher skeptisch, ob es sich bei dem Fund tatsächlich um Werkzeug handelt und ob es korrekt datiert wurde. Klimaforscher haben die Sensitivität des Klimas auf das Treibhausgas CO2 erstmals stärker eingegrenzt. Bei einer Verdoppelung des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre wird die globale Durchschnittstemperatur steigen, und zwar am wahrscheinlichsten in einem Bereich zwischen 2,6 bis 3,9 Grad Celsius. Das ist das Ergebnis einer groß angelegten internationalen Studie im Auftrag des Weltklimaforschungsprogramms. Bisher hatte der Weltklimarat IPCC in all seinen Berichten für die Klimasensitivität stets eine größere Spanne angegeben, zwischen 1,5 und 4,5 Grad. Mit der Anhebung der unteren Grenze der Temperaturspanne mindern die Forscher die Hoffnungen, die globale Erwärmung könnte vielleicht doch eher milde verlaufen. Die Studie ist im Fachjournal Reviews of Geophysics erschienen. Sie soll auch in den nächsten Klimabericht des IPCC einfließen. Der derzeit am Nachthimmel sichtbare Komet Neowise kommt heute der Erde am nächsten. Auf seiner Bahn um die Sonne ist er dann noch 103 Millionen Kilometer entfernt. Beobachten kann man Neowise nach Einbruch der Dunkelheit, wenn man nach Norden schaut, und zwar im Himmelsabschnitt zwischen dem Sternbild des Großen Wagens und dem Horizont. Allerdings gilt das nur dort, wo keine Wolken die Sicht verdecken und auch der Himmel möglichst dunkel ist. Denn Neowise verblasst bereits, weil er sich schon wieder von der Sonne entfernt.
Also Daumen drücken für eine wolkenlose Nacht. Der Komet Neowise ist aber nicht das Einzige, wofür sich ein Blick in den Himmel zurzeit lohnen könnte.
Sternzeit, 23. Juli, die Erfindung des Sommerdreiecks. Nach Einbruch der Dunkelheit zeigt sich am Südosthimmel das mächtige Sommerdreieck. Der eine Eckpunkt ist Vega, der Hauptstern in der Leier und zugleich der hellste Stern im riesigen Dreieck. An den anderen Ecken leuchten Deneb im Schwan und Altair im Adler. Im englischen Sprachraum reklamierte der bekannte Amateurastronom und Buchautor Patrick Moore die Erfindung dieser großräumigen Figur aus 3 hellen Sternen verschiedener Sternbilder gerne für sich. So liest man häufig, dass er diesen Begriff um 1960 im Rahmen seiner später legendären Fernsehserie The Sky at Night benutzt und verbreitet habe. Wenn das stimmt, ist das Sommerdreieck bei den Engländern allerdings erst recht spät aufgetaucht. Schließlich findet man den Begriff bei uns schon in der Ausgabe des Kosmos-Himmelsjahres von 1949. Aber auch Max Gerstenberger, der das Himmelsjahr nach dem Krieg als Fortsetzung des Sternenbüchleins von Robert Henseling zusammengestellt hatte, ist nicht der Erfinder des Sommerdreiecks. Dieser Titel gebührt eher der amerikanischen Buchautorin Alice Mary Matlock Griffith, die den Begriff bereits 1913 in einem Sternenbuch für Kinder benutzte und die Sternbilder Leier, Schwan und Adler zur Sommerdreiecksgruppe zusammenfasste. Noch ein knappes Jahrhundert älter ist allerdings eine Sternkarte des Berliner Sternwartendirektors Johann Elert Bode. Darauf sind die 3 Sterne Vega, Deneb und Altair zu einem, wenn auch noch namenlosen, Dreieck verbunden.
Ein Grundeinkommen während der Pandemie. Wie realistisch ist das eigentlich für Menschen in armen Ländern? Darum geht's gleich nach den Nachrichten bei den Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Außerdem Thema Schokolade im Quadrat. Die darf in Deutschland nicht jeder verkaufen. Das war's erstmal von Forschung aktuell. Ich bin Sophie Stiegler. Danke fürs Zuhören.